ARD.
Es ist Völkermord, was in Gaza geschieht. Zu diesem Schluss kommt zumindest eine eigens eingesetzte Kommission der Vereinten Nationen.
The commission concluded that Israel has committed genocide against the Palestinian people in Gaza and that it is continuing with that genocide.
Das ist das Ergebnis eines 72-seitigen Berichts der UN, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Der israelische UN-Botschafter hielt aber dagegen und behauptete, der Bericht sei ohne jede Grundlage und diene einzig und allein den Zielen der Hamas.
How can we just have a debate here about the human rights of terrorists?
Ja, zumindest ist der UN-Bericht Wind in den Mühlen derer, die Sanktionen gegen Israel fordern, so wie Anfang der Woche auch die EU-Kommission. Sie will die Handelserleichterungen, die es für Israel aktuell gibt, aussetzen.
Definitely this step will have a high cost for Israel.
Aber die EU-Sanktionen brauchen zumindest teilweise das Go aus Deutschland. Nur Deutschland steht auf der Bremse.
Was ist denn dann die Folge? Kauft nicht mehr bei Juden? Das hatten wir alles schon mal.
Was würden EU-Sanktionen gegen Israel bringen? Und warum will Deutschland überhaupt gar nicht mitmachen? Das sind zwei unserer Fragen heute bei 7 Tage wach. Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Wir sind Journalisten und Freunde und wir diskutieren hier bei 7 Tage wach die wichtigsten Themen der Woche.
Denn wir sind beide gerne gut informiert, aber nur selten einer Meinung, wie man hört. Auch bei der überaus weitreichenden Frage, ob der Deckel dran oder abgehört.
Denn an Plastikdeckeln, da ist jetzt ein Nippel dran, damit die Deckel keiner mehr verlieren kann.
Seit einem Jahr bleiben die Deckel auf Wunsch der EU dran an den Plastikflaschen. Was hat's gebracht? Und haben wir uns daran gewöhnt oder laufen viele immer noch mit blutenden Lippen durch die Gegend?
Und mal am Rande, wenn ihr jetzt feststellt, ihr könnt ohne diesen Podcast einfach nicht mehr leben, dann abonniert ihn doch einfach und gebt uns bitte eine Bewertung in allen Podcast-Apps dieser Erde. Das würde uns sehr freuen und sehr helfen.
Vielleicht fangen wir dann auch an, Lieder darüber zu dichten, wie sie will.
Nein.
Friedrich Merz, am Montag bei der Wiedereröffnung einer Synagoge in München, da kämpft er mit den Tränen.
Ja, habe ich gesehen.
Und Sie haben in einem Ihrer Bücher geschrieben, dass Sie als Kind immer wieder diese eine Frage stellten, ob denn den Juden niemand geholfen habe. Ohne ein Festhalten an der Hoffnung auf eine positive Antwort, so schreiben Sie weiter, ohne ein Festhalten an der naiven Hilfserwartung des Kindes, wären wir doch als Menschen verloren.
Friedrich Merz bei seiner Rede, er hat da die Frau angesprochen, die sich maßgeblich für diese Restaurierung und Wiedereröffnung der Synagoge in München eingesetzt hat, Rachel Salamander. Mhm. Und da sind ihm echt die Tränen gekommen.
Also es hat ihn von so einer ungewohnt menschlichen Seite gezeigt, ne? Muss man ja sagen. Also es war überraschend. Aber wo genau willst du hin, wenn du jetzt mit diesem Auftritt von Merz das Thema anfängst?
Na, weil man gemerkt hat an dieser Stelle, das ist keine hohle Phrase mit dieser besonderen Verantwortung, die Deutschland gegenüber jüdischem Leben hat. Also nicht für Kanzler Merz. Das bedeutet was. Das war ehrliche Ergriffenheit. Also diese deutsche Position, die auch wenn sie immer ausschert, die ist eben eine besondere. Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, wenn es jetzt eben, wie wir diskutieren, um Strafen gegen die israelische Wirtschaft geht. Weil, und da gehört ja auch dazu, was Jens Spahn dann noch am Dienstag im Morgenmagazin zu diesen Sanktionen, über die wir jetzt reden, gesagt hat, dass man aufpassen muss, wo das hinführt.
Israel als Ganzes zu sanktionieren, das trifft im Zweifel
darum
auch
die falschen.
Darum geht
es ja nicht. Es geht um einzelne Sanktionen.
Naja, was heißt denn das? Assoziierungsabkommen, das heißt den Handel mit Israel einschränken.
Das auch, ja.
Was ist denn dann die Folge? Kauft nicht mehr bei Juden, das hatten wir alles schon mal. Wir erleben, dass israelische Künstler nicht mehr auftreten dürfen in europäischen Ländern. In Gent haben wir es gerade gesehen. Wir müssen sehr aufpassen, wie wir diese Debatten führen. Und gerade in Deutschland ist da sehr schnell die Balance weg und es kippt ins Antisemitische.
Ganz ehrlich, Jens Spahn, was soll das, diese Brachialrhetorik? Also damit ist überhaupt niemandem geholfen. Kauft nicht bei Juden, das da so reinzuschmeißen. Ja. Ganz, also das ist wirklich bei allem, das ist einfach so unsachlich, dass ich gar keine Lust hätte, mich darauf einzulassen.
Gut, das ist eine Live-Situation natürlich, vielleicht eine Schippe zu viel auf jeden Fall. Aber dass Antisemitismus wieder zunimmt in Deutschland, auch schon über Jahre, das sehen wir ja regelmäßig in immer wieder neuen Umfragen. Und dass sich bei Sanktionen gegen Israel, wie sie jetzt diskutiert werden auf EU-Ebene, dass sich das hier in Deutschland mit Judenfeindlichkeit vermischt, das finde ich eine berechtigte Sorge.
Aber wir reden über EU-Sanktionen. Wir reden über europäische, gesamteuropäische Sanktionen gegen ein Land, das einen brutalen Krieg führt in Gaza seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober oder zumindest dann einige Zeit später diesen Krieg angefangen hat und oder fortgeführt hat und ihn immer brutaler führt. Das ist ja unstrittig. Und immer noch wird Israel aber von der EU bevorzugt behandelt und diese Maßnahmen sind vorgeschlagen ja nicht von Deutschland, sondern von der Europäischen Kommission. Also das kommt doch nicht aus einem antisemitischen Reflex heraus, sondern das würde man ja mit jedem anderen Land, was so einen Krieg führt, auch machen.
Nein, natürlich ist das kein antisemitischer Reflex, will ich auch nicht unterstellen, aber mir geht es darum, dass diese besondere Verantwortung von Deutschland gern irgendwie so auch in diesem Kontext als Befindlichkeit abgetan wird, so eine komische Position, wo die Deutschen nicht anders können. Aber das ist keine leere Floskel und das ist auch deswegen, also aus Gründen ist das keine leere Floskel.
Das ist ja auch richtig, aber ich finde, du kannst oder musst sogar trotzdem die israelische Regierung scharf kritisieren, wenn die so brutal vorgeht im Gazastreifen. Das sind zwei verschiedene Sachen.
Und das passiert ja auch. Das macht ja auch Kanzler Merz. Also Merz hat sich ja kritisch geäußert und hat ja auch schon Rüstungsexporte eingeschränkt als eine Reaktion. So ist es ja nicht, dass da nichts passiert.
Und trotzdem sperrt man sich in der Bundesregierung gegen Maßnahmen auf EU-Ebene. Warum? Also das wird demnächst fast verantwortungslos, wenn das so weitergeht. Also weil Deutschland muss auch da irgendeine Verantwortung übernehmen. Ich habe den Ahmetovic gehört auf Inforadio. Das ist der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Hatte die Tage ein längeres Interview gegeben und der hat es gut auf den Punkt gebracht, finde ich.
Naja, nichts tun ist auch keine Option. Wir können nicht zugucken, wenn im Gazastreifen seit Tagen und Wochen Menschenrechte verletzt werden und vor allem das humanitäre Kriegsvölkerrecht und das Völkerrecht. Die Bundesregierung ist verpflichtet dazu, das Völkerrecht zu wahren und zu achten. Artikel 25 Absatz 1 unserer Verfassung. Die Mehrheit der Länder innerhalb der Europäischen Union ist für Maßnahmen gegen die israelische Regierung. Nicht, weil wir das gerne tun, sondern weil es darum geht, dieses Leid dort zu beenden an den Palästinensern und den Krieg zu beenden. Denn nur durch ein Ende dieses Krieges, durch eine diplomatische Lösung, kann es am Ende auch dazu kommen, dass die Geiseln freikommen.
Adis Ahmetovic ist das von der SPD. Und man kann sagen, war das nicht auch irgendwann mal das Kriegsziel von Israel, dass die Geiseln freikommen? Wie soll das gehen, wenn Gaza jetzt einfach komplett in Schutt und Asche gelegt wird?
Also, wir reden ja hier über Sanktionen, die EU gegen Israel aufstellen will. Aber die Sache ist ja die zentrale Maßnahme, die EU-Kommission jetzt vorschlägt zur Abstimmung, das ist die Aussetzung von Zollbefreiungen zwischen der EU und Israel.
Ja.
So, und das würde bedeuten, auf alle israelischen Waren fallen dann, wenn das ausgesetzt würde, dieselben Zölle an wie auf Waren aus jedem anderen Drittstaat.
Genau.
Und da reden wir von gut 200 Millionen Euro Mehrkosten im Jahr, die das ausmachen würde.
Aber warum nicht? Also die EU ist größter Handelspartner von Israel. Es ist eine Schraube, an der man drehen könnte. Warum soll die EU nicht an dieser Schraube drehen, um das Leid in diesem Krieg zu verringern oder zu stoppen? Also wir reden von Menschenrechtsverletzungen. Selbst die Vereinten Nationen reden inzwischen von einem Verdacht auf einen Genozid oder von einem bewiesenen Genozid. Also worauf warten wir denn noch?
Es hat einfach keinen Effekt, also jedenfalls keinen positiven. Hier, ich setze mal gegen deinen außenpolitischen Sprecher, meinen von der CSU-Fraktion, Jürgen Hart.
Mein außenpolitischer Sprecher.
Ja, aber jetzt habe ich hier halt auch einen gefunden. Jürgen Hart ist das, also außenpolitischer Sprecher, CDU-CSU-Fraktion. Der hat Folgendes bei Radio 1 am Donnerstag gesagt.
Ich glaube nicht, dass härtere Sanktionen geeignet sind, die Situation der Menschen in Gaza zu verbessern und der Menschen in Israel und diesen Krieg zu beenden. Ich glaube, dass die Verhandlungspolitik der deutschen Bundesregierung klar an der Seite Israels, eben aber auch klar mit klaren Positionen zu den entscheidenden Fragen, dass das wirksamer ist. Und deswegen berate ich der deutschen Bundesregierung dazu, diese Vermittlungsposition beizubehalten und nicht einzustimmen in den Chor derer, die glauben, dass man mit wirtschaftlichen Einschränkungen gegenüber Israel, die in der Größenordnung von 200 Millionen Euro sein werden, tatsächlich ein Verändern der israelischen Regierung erreichen würde. Im Gegenteil, ich glaube, man würde das eher als Beispiel für Schwäche heranziehen. Und deswegen bin ich der Meinung, Deutschland sollte da nicht mitmachen.
Ja, nicht mitmachen ist gut. Wenn Deutschland nicht mitmacht, dann finden die Maßnahmen unter Umständen gar nicht statt, weil Deutschland so ein großer Player ist. Wenn die nicht mitmachen, dann stehen die ganzen Maßnahmen in Frage. Also das heißt, Deutschland macht nicht nur nicht mit, sondern blockiert damit das im Prinzip. Und das verstehe ich einfach nicht, weil einerseits heißt es vom Kanzler, zu dem, was die israelische Regierung, das israelische Militär in Gaza machen, sagt der Kanzler, es versteht keiner mehr, was Israel da macht und meint das durchaus empört. Dann werden aber die Sanktionen blockiert. Also das versteht doch auch kein Mensch mehr.
Naja, man muss ja sagen, die Maßnahmen, die da noch auf dem Tisch liegen gegen einzelne israelische Minister, davon ist auch die Rede, das ist ein Maßnahmenpaket gegen einige radikale Siedler, die dann nicht mehr einreisen dürfen in die EU und deren Assets eingefroren werden, auch gegen Hamas-Mitglieder übrigens. Diese Maßnahmen aus dem Paket, die findet auch Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher CDU-CSU-Fraktion, die findet der in Ordnung. Mhm. Also das heißt, es ist jetzt auch falsch zu sagen, dass Deutschland immer nur auf der Bremse steht, dass Deutschland sich da komplett sperrt. Aber eben Diplomatie ist in diesem Fall besser. Das ist die Position. Und diese Diplomatie, die läuft ja auch. Also Außenminister Wadephul ist in dauerndem Austausch mit seinen Amtskollegen in Israel, hat er auch betont schon. Und seine Position ist ja auch deutlich.
Die neuerliche Offensive in Richtung Gaza-Stadt ist in dieser Hinsicht die vollkommen falsche Richtung. Wir lehnen das ab. Jetzt den Weg zu Waffenstillstandsverhandlungen und zu einem Abkommen über die Freilassung der Geiseln zu suchen, das ist jetzt der richtige Weg.
So, Außenminister Wadephul gehört im Deutschlandfunk.
Also kann ja sein, dass der Außenminister das dauernd so kommuniziert, aber es hat ja offensichtlich überhaupt keinen Effekt. Und wenn es so ist, dass es keinen Effekt hat, warum probiert man nicht mal was anderes? Zumal es ja auch überhaupt kein deutscher Alleingang wäre, im Gegenteil. Es wären EU-Sanktionen, Deutschland wäre ein Teil davon. Ich verstehe, ganz ehrlich, ich verstehe wirklich nicht, und das ist nicht polemisch gemeint, warum man so auf der Bremse steht in Deutschland. Also das gehört doch einfach komplett geächtet und verurteilt, was Israel macht in Gaza. Wie auch immer die Hamas diesen Krieg begonnen hat, so diese Reaktion ist einfach so unmenschlich, das ist doch völlig klar. Und zumindest zum jetzigen Zeitpunkt wird es super deutlich so, dass das einfach überhaupt nicht, keiner Relation mehr steht. Und dann zu sagen, ach, die Sanktionen, die bringen ja nichts, das geht doch am Thema vorbei. Also es geht doch wirklich darum, eine Tragödie verhindern kann man sie ja gar nicht mehr, aber irgendwie etwas weniger groß zu machen. Und noch dazu mit diesem UN-Bericht, der Anfang der Woche rauskam und der klipp und klar sagt, nach allen unseren Informationen sind die Kriterien für einen Genozid in Gaza erfüllt.
Ja. Also der Bericht, den hat der israelische UN-Botschafter in Genf, Daniel Meron, komplett zurückgewiesen. Also war ja auch zu erwarten. Das wären alles nur Verleumdungen, hat er gesagt, und Hamas-Propaganda im Grunde. Das israelische Außenministerium hat mitgeteilt, die machen sich alle zu Hamas-Stellvertretern, die den Bericht verfasst haben.
Ja, aber das ist doch unglaublich. Ich habe dazu ein Interview gesehen auf Deutsche Welle. Da hat sich ein recht bekannter Menschenrechtsanwalt geäußert zu dem Bericht. Jeffrey Nice heißt der. Der war schon Chefankläger bei den Verfahren gegen Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien. Also der eine oder andere wird den kennen. Einer, der sich echt auskennt. Und der hat den Bericht gelesen vor der Veröffentlichung, den auch geprüft und sagt, das Ding ist richtig gründlich. Die Belege sind öffentlich. Der ganze Bericht methodisch einwandfrei.
These are people of great integrity and indeed of relevant experience. And there's no reason why you should suddenly expect them to be hostile to Israel or pro-Palestinian without cause. No cause is shown. These are people whose integrity is what lies behind their work, and their integrity should be taken seriously. This is a report that governments have got to take seriously.
Also er sagt, der Report ist derart ernst zu nehmen und der entspricht allen Kriterien, die man auf sowas anlegen kann. Das müssen Regierungen einfach anerkennen, was sie da gemacht haben. Das heißt, du hast auf der einen Seite einen 72 Seiten langen, geprüften, fundierten Bericht einer Kommission der Vereinten Nationen, die lange, lange Zeit daran gesessen hat. Und auf der anderen Seite, was hast du da? Unbelegte Behauptungen, dass das alles Hamas-Propaganda sei. Also merkst du selber, oder?
Ist ja auch nicht unser Thema, sondern wir wollen ja darüber reden, was die EU für eine Nahostpolitik fahren kann mit Sanktionen, ohne Sanktionen gegenüber Israel und wie Deutschland sich dazu verhalten muss.
Also, ja, das gehört aber mit rein. Also diese Klarheit über das, was in Gaza passiert, das ist doch klar. Wir müssen doch eine gemeinsame Erkenntnislage haben, um dann zu einer Handlung zu kommen. Weil das hat der Adis Amitovic von der SPD doch auch gesagt. Du kannst dich ja nicht mehr hinstellen und behaupten, hier ginge es ausschließlich um die Selbstverteidigung Israels oder ausschließlich darum, die Geiseln zu befreien. Das ist einfach nicht mehr so. Und dazu, jetzt kommt der entscheidende Punkt, finde ich. So, für wen sind wir? Für diese israelische Regierung? Hm. Nein, wir sind für Israel und für die Israelis und für die jüdische Bevölkerung in der Welt und so. Und die israelische Bevölkerung ist für ein Ende des Kriegs. Es gibt dazu eine aktuelle Studie vom Israel Democracy Institute.
Ja, ich weiß. Ja, die habe ich auch gefunden bei der Recherche. Ich weiß, also 2/3 der Bevölkerung sind für einen Geiseldeal eigentlich, also das Ende des Kriegs dazu und den Rückzug der Truppen aus Gaza. Also es sind ziemlich deutliche Zahlen, die da erhoben wurden jetzt.
Das heißt, wenn du gegen diese Politik und gegen die Kriegspolitik der israelischen Regierung, der aktuellen, Stellung beziehst, Sanktionen, dann stützt du im Prinzip den Willen eines Großteils der israelischen Bevölkerung.
Das mag alles sein und das ist auch alles nachvollziehbar und menschlich und trotzdem glaube ich, diese Sanktionen von der EU, das wäre reine Symbolpolitik. Vor allem, solange auf der anderen Seite die US-Amerikaner nicht mitziehen. Wenn die weiter Israel uneingeschränkt unterstützen, dann trifft das Israel kaum. Und das hat man ja diese Woche auch noch gesehen. US-Außenminister Marco Rubio war zu Besuch in Israel, hat den Premier Netanyahu getroffen, der hat die volle Schamoffensive gezündet, Donald Trump, meinen persönlichen Freund, bezeichnet und die USA starker Partner. Und von Marco Rubio kam auch nur Lob, kam nur Support und kein einziger Ton der Kritik im Vorgehen. Im Gegenteil. Also da kannst du die paar Millionen EU-Zölle, da kannst du vergessen.
Ja, aber diese angeblichen diplomatischen Kanäle der Bundesregierung, die man aufhalten muss und deswegen keine Sanktionen mitmachen darf, die kannst du dann aber auch vergessen. So, und ich finde, man hätte zumindest, auch wenn du sagst, es wäre nur symbolisch, Sanktionen auf EU-Ebene, das wäre zumindest mal eine konsequente Haltung. Und dazu eine Einigkeit unter EU-Partnern dazu wäre auch mal eine nette Abwechslung. Hm. So, Plastikdeckel jetzt.
Ja. Ey, wer hätte das gedacht, dass Plastikdeckel und die Art, wie sie an der Flasche Plastikflasche angebracht sind, für derartige Diskussionen sollen.
Ja.
Ich fasse mir an.
Es ist jetzt ein Jahr her, seitdem Deutschland eine EU-Vorgabe umgesetzt hat, nach der die Deckel von Plastikflaschen an der Flasche befestigt sein müssen.
So, das ist ja eigentlich, wenn man alles gerade lässt, ist das ja eine Kleinigkeit. Ne, man kann die Deckel halt nicht mehr ganz abmachen, aber was für eine Debatte danach. Markus Söder zum Beispiel hatte sich in einem Interview mit der Zeit zu Wort gemeldet und gesagt, die EU gefährdet jeden Tag meine Gesundheit. Jeden Tag hängt mir ein Plastikdeckel im Auge, wenn ich meine Cola Light trinke.
Mhm. Wobei man von einem Spitzenpolitiker, finde ich, erwarten dürfte, dass er weiß, wie man so einen Deckel auf die dem Gesicht abgewandte Seite dreht, oder? Also echt.
Vielleicht. So, aber ähnlich aufgeregt haben sich ja auch viele, muss man sagen. Also Sänger Mike Krüger zum Beispiel, die Älteren werden ihn noch kennen, der hat gleich seinen größten Hit auf den skandalösen Deckel umgeschrieben.
Denn an Plastikdeckeln, da ist jetzt ein Nippel dran, damit die Deckel keiner mehr verlieren kann. Zwischen Flaschenhals und Deckel wird ein Nippel angebracht. Wer hat sich diesen Schwachsinn ausgedacht?
Ja, also dass du mich und unsere Hörerinnen und Hörer jetzt zwingst, hier Mike Krüger zu hören, aber gut.
Da müssen wir alle durch. Also, wie nachhaltig war jetzt diese ganze Aufregung, dass man ganze Lieder darüber schreiben musste? Warum fanden das viele eigentlich so krass? Und hat das jetzt nach einem Jahr überhaupt irgendwas gebracht, die Deckel festzumachen?
Darüber diskutieren wir jetzt. Fang du mal bitte an, Christoph, einmal kurz, warum unsere liebe EU auf die Idee kam, mal wieder was Kleines mit großen Geschützen zu regeln.
Also ehrlich gesagt, dieser Satz jetzt von dir, wie du das sagst, reicht schon, um zu illustrieren, warum es überhaupt diese Debatte gab oder gibt, um diese Kleinigkeit, dieses, weißt du, dieses Suffisante da drin, das kenne ich von so vielen, wenn es um die EU geht, was unsere liebe EU mal wieder regeln
wird. Das war einfach nur witzig gemeint.
Ja, ist ja auch okay, aber ich finde, dahinter steckt auch, ich will das auch nicht vorführen, aber dahinter steckt ja dieses Gefühl, das wir alle kennen. Die EU reguliert von allen Seiten und dann auch noch mit so schwachsinnigen Regeln wie der Krümmung von Salatgurken oder eben so kleinkarierten Kram wie Deckel, die an der Flasche bleiben müssen. Und da viele halt echt oft so eine Flasche in der Hand oder am Hals haben, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder zum Beispiel mit seiner Cola jeden Tag, ist das ein Thema, was nicht so schnell wieder weggeht. Es trifft einen halt ständig im Alltag.
Also es ist aber doch trotzdem, jetzt mal Polemik oder so beiseite, schwer einzusehen, warum die Europäische Union sich mit sowas Lächerlichem wie Deckeln beschäftigt, bei den riesigen Plastikbergen, die jedes Jahr im Meer landen.
Ja, vielleicht ist das halt am Ende doch gar nicht so lächerlich. Außerdem sind diese Deckel ja nur ein Teil der Anti-Plastik-Strategie, die ja viel größer ist. Also von vorne jetzt, ne? Gut. Vor 10 Jahren hat die EU eine Untersuchung an europäischen Stränden gemacht, wo sie geguckt haben, was liegt da eigentlich rum, was da nicht liegen soll. Mhm. Also an Müll, Verunreinigung. Und dabei hatten sie festgestellt, da liegen ziemlich viele Plastikdeckel von Kunststoffflaschen. Und zwar ungefähr doppelt so viele wie Flaschen.
Ja. Das bedeutet, diese Deckel machen sich offenbar ganz gerne selbstständig, die fallen ab, die kullern rum, die fliegen weg, die landen im Gully, die werden weitergeweht, was auch immer. Und am Ende landen die im Meer und dann landen die auch an den Stränden.
Genau so. So, und um das zu ändern, hatte die EU eben diese Einwegkunststoffrichtlinienverordnung aufgesetzt bzw. ergänzt. Da wurde... Was?
Sag nochmal, wie heißt die Verordnung?
Mann, Einwegkunststoffrichtlinienverordnung. Ja. So, da wurde einiges reglementiert.
Das ist die, wo auch...
Plastikstrohhalme, Plastikwattestäbchen, Plastiktüten, Plastikteller, Plastikbecher und so und eben auch diese Deckel. Mhm. So, und wenn du dich jetzt schon über Begriffe lustig machst, können wir es ja eigentlich auch lassen, oder? Oder wollten wir das jetzt hier aufklären? Also es klingt halt ein bisschen bürokratisch, dieser Begriff.
Ist gut. Bitte weiter.
So, die EU-Mitglieder hatten dann eine Weile Zeit, die Vorgaben in ein eigenes Recht umzusetzen. Und vor einem Jahr trat dann in Deutschland eben diese Einweg-Kunststoff-Kennzeichnungsverordnung in. Die trat in Kraft. Ey, dir ist doch nicht mehr zu helfen. Jetzt hören wir auch mit dem Albert. Kann doch keiner mehr.
Ich reiße mich zusammen.
Okay. Also jedenfalls müssen seitdem die Deckel dranbleiben und zwar bei allen Plastikflaschen bis zu 3 Litern Größe.
Es ist ja auch absurd. Also bei Glasflaschen nicht. Also Kronkorken, Sektkorken, Weinkorken und so, das darf alles weiter rumfliegen, auch wenn die Deckel ebenfalls oft aus Plastik sind.
Naja, ich meine, wie willst du einen Kronkorken oder Sektkorken festmachen an der Flasche?
Keine Ahnung, mit einem Band oder so, ich weiß es nicht.
Mit einem Band, da kommt der Söder erst recht.
Jedenfalls bin ich wirklich nicht der Einzige, der ernsthafte Zweifel an der Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme hat. Es gibt vom NIM dazu eine repräsentative Umfrage, also an dieser Stelle arbeiten wir immer gerne mit repräsentativen Umfragen, weil man dann ja auch mal sehen kann, okay,
wie sehen die Leute das?
Also das Nürnberger Institut für Marktentscheidung, NIM, eine Umfrage dazu gemacht und die zeigt, 2/3 der Deutschen findet die festgeschraubten Deckel nach wie vor unpraktisch und die Hälfte der Befragten, und das wäre jetzt auch mein Argument, bezweifelt, dass das was für die Umwelt bringt.
Ja, also wenn man die Leute direkt darauf anspricht, dann sehen die das meinetwegen immer noch so. Es spricht aber auch viel dafür, dass die Menschen das im Alltag mittlerweile einfach so hinnehmen bzw. sich daran gewöhnt haben. Weil das RBB Fernsehen zum Beispiel hatte dazu einen längeren Beitrag bei Supermarkt, also im Magazin Supermarkt, habe ich mir angeguckt. Mhm. Und da hat zum Beispiel Britta Schautz von der Berliner Verbraucherzentrale Folgendes festgestellt.
Nach Einführung dieser Pflicht, dass der Deckel an der Flasche bleiben muss, da hatten wir schon einige Verbraucherbeschwerden. Viele haben gesagt, sie können daraus nicht mehr gut trinken, das piekt im Gesicht, ich kann nicht mehr richtig ausgießen, das ist nervig. Das können wir auch alles total nachvollziehen. Wenn etwas neu ist, ist es immer erstmal ungewohnt und natürlich regt man sich vielleicht auch mal auf. Aber im Moment haben wir eigentlich gar keine Beschwerden mehr dazu. Das hat wirklich sehr abgenommen.
Ich reg mich ja auch schon gar nicht mehr auf, wenn ich jeden Deckel meiner Wasserflaschen immer mit der Küchenschere abschneiden muss. Also...
Bitte, was?
Man gewöhnt sich dran, aber es macht schon mehr Arbeit.
Was? Das meinst du nicht ernst jetzt?
Nein, natürlich meine ich das nicht ernst. Natürlich lasse ich die dran, aber ich sag dir ganz ehrlich, trotzdem denke ich immer noch regelmäßig, das soll's jetzt bringen, weil dreh's wie du willst. Es ist eine, wenn auch sehr kleine, aber es ist eine Einschränkung der Lebensqualität. Du musst diesen Deckel immer mitdenken und drehen und so weiter. Also es ist auch nicht nichts. Und ich finde, wenn die Politik sowas Kleinteiliges von oben bestimmt, sowas Kleinteiliges, dann muss klar sein, dass das ganz wichtig und ganz sinnvoll ist.
Also es ist jetzt wahnsinnig schwer, jetzt nur das Vorkommen der Deckel zu messen und wie weit das zurückgegangen ist. Aber insgesamt ist durch ein Bündel von Maßnahmen, wovon die festen Deckel eine Maßnahme sind, die Verschmutzung durch Kunststoffverpackung viel weniger als noch vor 10 Jahren. Bis zu 45% weniger. Und das aber auf der anderen Seite bei steigender Produktion. Also das hat Dr. Ines Oehme vom Umweltbundesamt gesagt, auch im rbb-Fernsehen.
Es gibt erste Daten von erneuten Spülsammonitoring, also von Sammlung von Abfällen an den europäischen Stränden. Und es gibt wirklich einen positiven Trend. Im Vergleich zu 2015 haben wir jetzt an den Stränden der EU 29% weniger Einwegkunststoffprodukte und bei der Ostsee sind es sogar 45%.
Also die Erhebung heißt Spülsaummonitoring, ne? Diese Sammlung da von Abfällen an den Stränden. Ja, und so ist das Ergebnis. Also Beweis erbracht, es funktioniert, knüppert den Deckel an die Flasche und er landet nicht mehr im Meer. Also bei allem hin und her und wie das stört, kann doch keiner was dagegen haben.
Ja, man könnte höchstens noch sagen, es ist ein bisschen Deckelwashing, ne?
Wie meinst
also,
du Deckelwashing?
Es stimmt ja, dass die Deckel nun nur einen Bruchteil des produzierten und vor allem in die Umwelt geschmissenen Plastiks ausmachen, wie jetzt zum Beispiel Getränkehersteller sagen, die vor allem die höheren Kosten kritisieren, die ihnen aufgedrückt werden. Ne? Also rein vom Volumen her ist ja so ein Deckel nicht viel. Da könnte man auch sagen, gemessen an der Gesamtmenge sind die Deckel dann auch egal. Und statt solche unpraktischen Lösungen wie der Deckel muss dranbleiben aufzusetzen, sollte man das Ganze vielleicht viel größer angehen. Ich weiß, da sind ja auch noch ein paar andere Maßnahmen mit drin und so, aber noch größer angehen und sagen, wie kriegen wir es hin, dass generell viel, 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 viel weniger Plastik produziert wird und dann weggeschmissen wird. Weil so hat man das Gefühl, wieso? Wir haben ja was gemacht, die Deckel bleiben dran, hier Spülsaummonitoring zeigt, alles super, dann haben wir ja was getan.
Aber deswegen trägt der dranne Deckel doch trotzdem mehr zum Umweltschutz bei als der Appedeckel. Also siehe jetzt Statistik vom Umweltbundesamt. Und weißt du was, am Ende, wenn niemand Plastik in die Gegend werfen würde oder es nicht einfach rumfliegen würde, dann bräuchte es überhaupt gar keine Verordnung mit ewig langen Namen.
Was war sonst noch?
Trump war in Großbritannien auf Staatsbesuch und es war natürlich
Trump.
Es war der großartigste und der historischste Staatsbesuch aller Zeiten.
Selbstverständlich. Wie könnte es anders sein bei Trump?
Aber im Ernst, die Briten haben es tatsächlich so gemacht, wie ja viele meinen, wie man mit Trump umgehen sollte, wenn man überhaupt irgendwas erreichen will beim US-Präsidenten.
Also ihn Bauchpinseln, bis er aus dem Grinsen gar nicht mehr rauskommt.
Genau. So, also die Briten haben ja alles aufgefahren, was nur geht, nach dem Motto, wir machen hier für dich das Größte, was du dir vorstellen kannst, das Besonderste, das Historischste, ihm das Gefühl geben, er sei der wichtigste Mensch, der jemals gelebt und jemals britischen Boden betreten hat.
An Tag 1 hat er erstmal die Royals getroffen, was ja eine große Ehre ist sozusagen, ist in schwarz-goldenen Kutschen rumgefahren, also das fand er schon mal super, das habe ich gesehen, die Bilder.
Abends gab es ein pompöses Bankett mit endloser Tafel und 100 geladenen Gästen, also alles so wie Trump
auf Schloss Windsor, ne?
Ja, alles so wie Trump das liebt. Kennst du Emily Nash?
Ja.
So weltberühmte Royal-Journalistin, die macht nichts anderes als über das Königshaus zu berichten und die schätzt es in einem ARD-Bericht so ein.
Es herrschte eine andere Atmosphäre. Es wurde so viel Vorbereitung in diese Veranstaltung gesteckt, eine besonders große Ehrengarde. Alles wurde getan, um sicherzustellen, dass Präsident Trump wirklich das Gefühl hatte, dies sei ein besonderer Moment für ihn.
Damit Präsident Trump das Gefühl hat, dies sei ein besonderer Moment für ihn. Ich finde, da muss man ein bisschen auf die Feinheit hören. Gut, jetzt ist das übersetzt und so und auch irgendwo zwischen Tür und Angel wahrscheinlich aufgenommen. Also muss man jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, aber trotzdem. Es kristallisiert sich heraus, es geht am Ende nur noch darum, wie der das findet. Ja. Wie findet Trump das? Quasi vorauseilender Gehorsam. Mhm. Und ich weiß nicht, wenn es am Ende niemanden mehr gibt, der Trump auch mal Grenzen aufzeigt oder ihn kritisiert, also auch politisch und alle nur noch Angst haben, dass er jetzt was Krasses machen könnte und oh Gott, sind wir richtig angezogen und ist er mit dem richtigen Fuß aufgestanden und dann versuchen ihn mit Pomp und Raketen, was weiß ich, gnädig zu stimmen. Also fragt man sich ja schon so ein bisschen, wer ist jetzt hier eigentlich der König gewesen? Trump oder Charles, oder? Also, aber das kann das richtig sein politisch?
Ja, also ich glaube schon. Also weil mit klarer Kante, das haben wir auch gesehen, erreichst du einfach bei ihm nichts, Und wir können hier leicht reden aus dem Sessel und sagen, so geht das doch nicht und man muss ja mal hier Rückgrat zeigen. Am Ende muss die Welt ja irgendwie mit Trump umgehen, weil wegwünschen kannst du ihn ja auch nicht. Und die Briten haben das in meinen Augen wirklich ganz schlau gemacht. Zähne zusammenbeißen und durch. King Charles zum Beispiel hat ihm in seiner Rede beim Bankett abends gleichzeitig geschmeichelt und aber auch Erwartungen an ihn formuliert.
Our countries are working together in support.
Unsere Länder arbeiten zusammen für die so wichtigen diplomatischen Fortschritte, was auch Ihr Ansatz ist, Lösungen zu finden für einige der hartnäckigsten Konflikte, um Frieden zu schaffen.
Ich bin mir nicht sicher, ob Trump das überhaupt verstanden hat, was Charles meint. Weil, also, wenn du die Bilder gesehen hast, der hat beim Bankett dazu genickt. Und später in seiner eigenen Rede hat er betont, dass er der erste US-Präsident aller Zeiten sei, der 2 Staatsbesuche in Großbritannien absolviert hätte. Das war für Trump die wichtigste Information dieses Abends.
Ja, Staatsbesuche in Großbritannien, das Höchste, was es gibt. Es ist auch protokollarisch festgelegt, dass es davon nur 2 im Jahr geben darf. Auch König Charles macht im Ausland immer nur 2 Staatsbesuche pro Jahr.
Ich weiß. Übrigens ist der König da gewissermaßen weisungsgebunden, ne? Das ist ja auch ganz interessant. Also die Regierung bestimmt das, wer geladen wird oder wohin gefahren wird, und der König muss sich dann daran halten. Also Charles kann nicht sagen, nee, mit Trump keinen Bock, da muss er durch.
Also insofern kann man schon sagen, dass ein 2. Staatsbesuch tatsächlich eine große Wertigkeit ja auch hat.
Und ja, natürlich.
Trump hat ja auch gesagt, es sei eine der größten Ehren seines Lebens. Also so musst du es vielleicht doch machen, oder? Ihm genau dieses Gefühl geben, um dann bei den politischen Gesprächen was zu erreichen.
Ja, und 3 Tage später überlegte sich das dann wieder anders, oder? Ich meine, Katar hat ihm einen ganzen Jumbo-Jet geschenkt. Da haben wir auch drüber diskutiert. Das ist doch, und ein paar Wochen später düpiert Israel dann Katar, indem sie Hamas-Mitglieder in der Hauptstadt Doha gezielt bombardieren, was sie ohne US-Hilfe oder zumindest ohne Zustimmung von Trump niemals hätten machen können. Also es ist doch enorm schwierig, Trump nachhaltig zu beeindrucken oder zu bestechen, weil der offenbar jeden Tag aufsteht und sich die Welt neu überlegt, wenn er überhaupt überlegt.
Also trotzdem, dieser Plan der Briten, ich glaube, man darf festhalten, der ist erstmal aufgegangen. Trump, die perfekte Truman-Show zu liefern, ihm das Gefühl zu geben, also hier dreht sich bei uns alles nur um dich. Und siehe da, am 2. Tag hat er dann ja Premier Starmer getroffen und gesagt, die Verbindung unserer beiden Länder ist wie keine andere. Wir werden für immer Freunde sein.
Dann können wir ja mal gucken, wie lange Trumps für immer so dauert. Das war 7 Tage wach für diese Woche. Ein schönes Wochenende wünschen euch Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Und die Redaktion für diese Folge hatte Marc Krüger. Und wenn euch gefällt, was wir hier Woche für Woche machen, dann liked doch unseren Podcast, gebt eine Bewertung ab. Das freut die Algorithmen sehr.
Und was die freut, freut auch uns. Und wenn ihr bis Freitag noch mehr gute Podcasts sucht, dann empfehlen wir euch mal nach Folgendem zu schauen. Tabubruch heißt der. Da geht es um Menschen, die mit oder in einem Tabu leben. Zum Beispiel, weil sie als Callboy arbeiten oder weil sie Transgender sind. Tabubruch erzählt diese Biografien ohne Tabus. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt.
So, das war's jetzt aber. Aber das letzte Wort bei 7 Tage wach haben niemals wir. Das hat immer ein Tier. Heute die Robbe.
Das ist eine Robbe?
Das ist eine Robbe. Das ist eine Robbe und die stellen wir uns vor, was weiß ich, Borkum auf einer Sandbank sitzt sie da, die Flosse reckt sie in die Luft und sagt, voll geil, Leute, endlich keine Plastikdeckel mehr auf dem Speiseplan. Danke EU, danke Richtlinienverordnungskompetenzgesetz.
Was meinst du, wie diese Robbe ausflippen würde, wenn da generell weniger Plastik rumschwimmt? Indem sie sich verheddern könnte, die Robbe, und nicht nur keine Deckel mehr.
Das gibt eine riesige Party.
Ja, da muss ich noch lange drauf warten.
Ja, mindestens bis Söder keine Cola mehr trinkt.
Tschüss.
Tschüss.
Also ich muss sagen, ich fand dich ausnahmsweise ausgesprochen gut.
Ah ja, ich weiß nicht so genau. Heute war irgendwie...
Findest du? Nee, ich finde, also es war echt rund.
Ach, diese Lacher. Diese Berufsverordnung. Also, ja.
Hast du das mitbekommen von diesem Kind? dass das einen riesigen Polizeieinsatz ausgelöst hat, beziehungsweise die Eltern, nee, weil es sich so heftig gewehrt hat, abgeholt zu werden.
Was?
Eltern werden sich vielleicht darin wiederfinden in der Geschichte. Dass am Ende ein Polizeihubschrauber losgeflogen ist.
Ein Polizeihubschrauber ist los?
Weil ein Pass auf, Baden-Württemberg im Sommer, also ist im Sommer schon passiert, ich habe das jetzt erst irgendwo gelesen, es wurde mir irgendwo im Feed gespielt, Kreis Rastatt, da wurde ein Kind von seinen Eltern von irgendeinem Fest abgeholt.
Ja.
Allerdings kamen die Eltern früher als abgemacht und das Kind wollte überhaupt nicht mit und hat sich mit Händen und Füßen und Geschrei und Gezeter gewehrt. So, pass auf, das kennt man. Das haben aber andere Kinder gesehen und die konnten das nicht richtig einordnen und haben das den Erwachsenen erzählt und irgendjemand hat dann die Polizei gerufen und hat gesagt, wir haben eine Kindesentführung beobachtet. Oh Gott. Und die Polizei ist dann mit 12 Streifenwagen und Tatütata los, hat diese ganze Stadt abgesucht. Polizeihubschrauber stieg auf, um nach diesem vermeintlich entführten Kind zu suchen, bis sich dann herausstellte, die Eltern und das Kind hatten offenbar, ja, einfach nur verschiedene Vorstellungen davon, wann die Party zu Ende ist.
Aber wobei, ganz im Ernst, manchmal hätte ich auch schon die Hilfe der Polizei gebrauchen können beim Abholen. Also.